Ja, wir sind jetzt in Jena. Es ist jetzt 23 Uhr im Sommer, es ist endlich dunkel geworden und eigentlich müssten wir jetzt die Sterne sehen. Aber wir sehen, wenn wir genau lange suchen, hier vielleicht einen Stern da drüben noch, aber eigentlich, selbst nach längerem Untersuchen des Himmels hier, sind es vielleicht 10, 20, 30 Sterne. Stattdessen sehen wir die helle leuchtende Stadtkirche. Sonst hören wir halt den Samstagabend in Jena und das bedeutet viel Licht und viel Trubel und laut.
Der Astrophysiker Günter Wuchterl hat von Berufs wegen ein zwiespältiges Verhältnis zu künstlichem Licht. Die orangefarbene Kuppel, die sich nachts über jedem Dorf und jeder Stadt wölbt, verdirbt den Astronomen die Aussicht aufs Universum.
Ja, die Geschichte der Astronomie mit dem Licht ist, dass die Sternwarten immer weiter weg sind. Aber mittlerweile ist das Licht auch am Ende der Welt angekommen. Das heißt, die Astronomie ist, soweit es auf dem Planeten ging, gegangen. Aber das Licht ist mitgekommen.
Über Jahrtausende bot der Sternenhimmel Orientierung an Land und zur See. Die Menschen unterteilten Tag und Jahr nach dem Lauf der Gestirne. Dort oben, entrückt im Unendlichen, wohnten ihre Götter. Das sternübersäte Himmelszelt war Inbegriff rätselhafter, majestätischer Schönheit. Ihr Lichter, die ich nicht auf Erden satt kann schauen, ihr Fackeln, die ihr Nacht und schwarze Wolken trennt, als Diamante spielt und ohn Aufhören brennt, ihr Blumen, die ihr schmückt des großen Himmels Auen, sagt Andreas Gryphius in einem Gedicht an die Sterne. Diese Sterne, die einst die Menschen zu Poesie und Wissenschaft inspiriert haben, sie zeigen heute nur noch einen schwachen Abglanz ihrer einstigen Pracht. Die professionelle Verärgerung des Astronomen schärft den Blick dafür, dass sich die modernen Beleuchtungsexzesse längst verselbstständigt haben.
Der Tod der Nacht. Die Schattenseiten des künstlichen Lichts. Feature von Sabine Frank.
Weil es so hell ist, sieht man die Dinge auch nicht mehr. Das heißt, die Stadtkirche wird erleuchtet, damit sie nicht verschwindet in dem Licht. Und der Baum jetzt neben der Stadtkirche ist auch wieder dunkel. Ja? Und jetzt hat man dort, wo es früher grün war, sagen wir mal, plötzlich ein schwarzer Fleck, muss der auch wieder angestrahlt werden. Und so, das ist die Lichtspirale.
Diese Lichterflut, die Lichtverschmutzung, ist nicht nur ein Problem für Astronomiefans und Romantiker. Das Verschwinden der Dunkelheit beeinflusst Tiere und Pflanzen und auch unsere Gesundheit. In Berlin hat sich deshalb im vergangenen Jahr der Forschungsverbund Verlust der Nacht zusammengetan. Unter dem Dach der Leibniz-Gemeinschaft arbeiten Biologen und Schlafmediziner zusammen mit Astrophysikern, Sozialwissenschaftlern und Lichttechnikern. Franz Hölker ist der Projektleiter und er weiß, wie all seine Kollegen, die Menschen lieben das Licht.
Der ambivalente Charakter des Lichts, also im Gegensatz zu anderen Umweltstörungen, hat Licht diesen ambivalenten Charakter. Chemische Verschmutzung, Gewässerverschmutzung, Lärm, das ist alles erstmal negativ behaftet, aber Licht erhöht unsere Sicherheit. Licht nutzen wir, um ästhetische Lichtfestspiele zum Beispiel oder in unseren Garten zu beleuchten. Licht ist auch ein Zeichen für Wohlstand schon immer gewesen. Insofern hat es eben auch sehr viele positive Aspekte und Assoziationen.
Im Jahr 1882 erhält erstmals eine Reihe von Glühlampen den Potsdamer Platz in Berlin. Das moderne Zeitalter der elektrischen Beleuchtung beginnt. Davor hat es Kienspäne, Pechfackeln und Petroleumlampen gegeben. Die Gaslaterne war dann das erste taugliche Mittel gewesen, um ganze Straßenzüge passabel zu erhellen. Doch erst mit der Elektrizität ist Licht jederzeit gefahrlos und scheinbar im Überfluss verfügbar. In Häusern und Fabrikhallen macht es die Nacht zum Tage, erlaubt den Ausbruch aus dem naturgegebenen Rhythmus von Betriebsamkeit und Ruhe. Die Nachtarbeit wird Motor der Industrialisierung und für den Revolutionär Lenin ist die Elektrifizierung der halbe Weg zum Kommunismus. Elektrischer Strom und Fortschritt scheinen untrennbar verbunden. Das elektrische Licht revolutioniert nicht nur die Arbeitswelt. Im Schein von Millionen Lampen wird die Stadt zu einem verzauberten Ort. Aufgetakelte Revue-Paläste schwimmen durch die Nacht. In Rotlicht getauchte Etablissements kokettieren mit der Sünde. Und im dunklen Kinosaal erzeugen flimmernde Lichter die perfekte Illusion. Mit Erfindung der Leuchtstoffröhre wird jede Gebäudekontur, jeder Kirchturm in Szene gesetzt. Farbig pulsierende Schriftzüge preisen marktschreierisch die neuesten Waren, Bilder aus Licht, immer heller, immer bunter. In den 20er Jahren wird die verschwenderisch illuminierte Großstadt ein Synonym für den fiebrigen Puls der Moderne, für grenzenlosen Konsum, für Massenkunst und Avantgarde. Und ein paar Jahre später zaubern die Machthaber des Dritten Reiches, wenn sie ihre Untertanen besonders beeindrucken wollen, sogenannte Lichtdome in den Himmel. Wenn fortan von Krise und Verfall die Rede war, hieß es, die Lichter gehen aus und verdunkelt wurde nur noch im Angesicht feindlicher Bomber. Ansonsten verwies eine unbeleuchtete Menschensiedlung auf Rückständigkeit oder Stromausfall, auf Armut, auf Gefahr und Verbrechen. Und so ist es bis heute geblieben.
Und erst in der letzten Zeit, wo wir unser Beleuchtungslevel recht hoch haben, es gibt grobe Schätzungen, dass eben die Zunahme an künstlichem Licht pro Jahr bei ungefähr 5-6% liegt. Das ist viel. Jetzt erreichen wir den Level, dass Leute sich gestört fühlen, dass wir auch in Ökosystemen vermuten, dass es jetzt Auswirkungen gibt.
Diese Entwicklungen erforschen nun Institute aus Greifswald und Göttingen, aus Potsdam, Dortmund und Leipzig und von der Technischen und der Freien Universität Berlin. Es zeigt sich, dass der Lichtsmog nicht nur den Sternguckern die Aussicht verdirbt.
Ich würde sagen, nach den Astronomen, die zuerst sozusagen das Problem der Lichtverschmutzung erkannt hatten, weil sie einfach die Sterne nicht mehr richtig sehen konnten, die Insektenforscher die nächsten waren, die dieses Problem sozusagen erkannten, weil sie haben Licht genutzt, um Insekten einzufangen und wussten deshalb schon ganz gut, auf welche Farbspektren bestimmte Arten reagieren.
Da bedarf es keiner komplizierten Versuchsanordnung. Franz Hölker arbeitet im Institut für Gewässerökologie am Berliner Müggelsee und muss nur vors Haus gehen, unter eine Straßenlaterne.
Also wir stehen jetzt hier an einer sogenannten RSL-Lampe. Das ist die Rostocker Straßenlampe, die im Osten Deutschlands eigentlich sehr viel verwendet wurde. Was Sie hier sehen, sind die ganzen Spinnenweben um diese Leuchtmittel herum. Und das sind eigentlich Profiteure sozusagen von künstlicher Beleuchtung in der Nacht. Die profitieren dann eben von desorientierten Insekten, die also während der Nacht um diese Lampen herumkreisen, davon angelockt werden und dann sozusagen wie ein Staubsauger auch aus ihrer Umgebung rausgezogen werden.
In Deutschland gibt es ungefähr 8 Millionen Straßenlaternen. In ihrem Licht verbrennen jedes Jahr Milliarden Insekten. Die fehlen dann bei der Bestäubung von Kulturpflanzen und als Nahrung für Vögel und Fledermäuse, für Frösche, Salamander und, nicht zu vergessen, für Fische.
Zum Beispiel Zuckmückenlarven, die sind ganz wichtig in Gewässern. Die gibt es zu mehreren tausend Individuen pro Quadratmeter. Also durchmischen sozusagen auch das Sediment, dienen als Nahrung für Fische. Und wenn die also permanent rausgezogen werden, dann kann das durchaus Auswirkungen auf ein Gewässersystem haben. Aber man weiß es noch nicht. Das ist alles noch in dem Bereich von Hypothesen. Aber wir haben Grund zur Annahme, dass solche Effekte auf Ökosysteme stattfinden.
Um die Hypothesen zu überprüfen, werden Fliegenbeine gezählt. Wie viele Insektenlarven leben in einem Kubikmeter sommerwarmen Seewassers? Wie viele der ausgeschlüpften Mücken landen in den Laternen der Uferpromenade und können also nicht zurückkehren, um neue Eier, respektive Larven, als Fischfutter abzulegen? Und vor allem, was macht das Licht mit den Fischen selbst? Die letzte Frage lässt sich nur im Labor beantworten. Denn das Auszählen von Mückenlarven ist ein Kinderspiel gegen den Versuch, die Fische in einem Teich zu zählen oder gar die Veränderung ihrer Gewohnheiten zu beobachten.
Wir gehen jetzt in das Riesler-Gebäude unseres Instituts. Wir haben hier sehr viele Labore, wo wir auch Experimente durchführen, unter anderem auch das Lichtexperiment mit dem Moderlieschen. Gut, sollen wir da gleich mal rübergehen?
Ja. Die Räume sind vollgestellt mit verschiedenen großen Tanks, in denen Fische plätschern. An der Decke, am Boden, schlängeln sich Wasserschläuche. Umwälzpumpen surren. Das Experiment von Julia Aspodin geht in einem großen Aquarium vonstatten. Das ist von außen abgeklebt. Drinnen im Kunstlicht schwimmt ein Dutzend fingerlanger Fische, die Moderlieschen.
Grundsätzlich das Ziel ist erstmal zu gucken, inwiefern nächtliche Beleuchtung das Verhalten der Fische beeinflusst. Und da haben wir halt bei zwei verschiedenen Beleuchtungsintensitäten schon getestet, die einer Beleuchtungsquelle an der Straße entsprechen, ungefähr, also von Intensität. Und da haben wir festgestellt, dass diese normale Biorhythmik von den Fischen komplett flach fällt. Also ist da gar keine stärkere Aktivität in bestimmten Tagesabschnitten mehr zu sehen ist.
Nun könnte man einwenden, dass Fische ohnehin nicht schlafen. Normalerweise lassen sie sich nachts einfach in tiefere Wasserschichten absinken und ruhen aus. Aber eben nur, wenn es dunkel ist. Scheint eine Laterne in den See, bleiben sie oben. Und da sie visuell jagen, das heißt, sie müssen ihre Beute sehen, fressen sie immer weiter, wenn es immer zu hell ist.
Aber es ist denkbar, dass halt dadurch verschiedene Prozesse im Ökosystem halt auch gehemmt werden, also flachfallen. Zum Beispiel die Fische, größere Fische, die sich von denen zum Beispiel ernähren würden, könnten davon beeinflusst werden. Und genauso kleinere Tierchen wie Plankton, die die Nahrungsquelle für diese Fische sind, könnten halt auch dann gegebenenfalls mehr gefressen werden.
Das Experiment mit den Moderlieschen ist nur ein Mosaikstein für die Chronobiologen, die sich mit den Tag- und Nachtrhythmen im Tier- und Pflanzenreich befassen. Und eines ist jetzt bereits sicher: Das Licht der Großstädte bringt ein fein austariertes System durcheinander. Da breiten sich lichtliebende Algenarten in beleuchteten Gewässern aus und mancher Singvogel schmettert weit nach Mitternacht noch sein Lied. Andererseits wird es Nachtjägern wie Marder, Fledermaus und Waschbär ungemütlich in den erleuchteten Städten.
Und dadurch führt es eben dazu, dass wir plötzlich Tag- und Nachtaktive Organismen sozusagen in einer Konkurrenzsituation haben und manchmal die Tagaktiven plötzlich dann davon profitieren, dass sozusagen die Nacht zum Tag gemacht wird. Die Nachtaktiven, die sich eigentlich an die Nacht gewöhnt haben, eigentlich keine Chance haben oder weniger konkurrenzstark sind.
Willkommen, O Nacht, und decke du die Erde mit deinem Schleier zu. Lass schwinden die Farben, die Töne verwehen. Lass alles Leben um dich vergehen und lasse mich träumen allein mit dir vom leuchtenden Himmel hoch über mir. Julius Sturm, Gruß an die Nacht. Unser Planet dreht sich sehr präzise im 24-Stunden-Takt. Und jedes Lebewesen war bisher perfekt auf diesen Rhythmus eingestellt. Ein Tanz von Fressen und Gefressen werden. Jede Nische ist bewohnt von einem Spezialisten.
Und da gibt es einige Lebewesen, die nachts zum Beispiel auf Beutesuche gehen. Die benutzen dann Ultraschall, um ihre Feinde zu finden. Oder die brauchen auch keine Augen, die können besser riechen, wie der Maulwurf. Und andere benutzen halt ihre Augen. Dazu gehören die Menschen. Und die, die ihre Augen im Wesentlichen benutzen, die sollten in Dunkelheit sich ganz mucksmäuschen still verhalten, damit sie vom Löwen nicht aufgefressen werden.
Dieter Kunz leitet die Arbeitsgruppe Chronobiologie an der Berliner Charité. Im Schlaflabor am St. Hedwigs Krankenhaus erforscht er mit seinen Kollegen, welchen Einfluss Licht auf die Schlafgewohnheiten der Menschen und auf deren Gesundheit hat. Diese Untersuchungen gibt es erst seit ungefähr 10 Jahren. Damals entdeckten Forscher die Photorezeptoren auf der Netzhaut, die den Einfluss von hell und dunkel auf unseren Körper vermitteln.
Und da kann ich nur sagen, dass alles, was wir da in den letzten 10 Jahren untersucht haben, uns alle überrascht, wie groß die Effekte sind, wie groß die Effekte schon durch kleine Lichtmengen zum falschen Zeitpunkt sind. Während wir noch vor kurzer Zeit davon ausgegangen sind, dass man eine Beleuchtungsstärke von 2000 Lux braucht, um überhaupt dieses System zu beeinflussen, wissen wir heute, dass es Zeitpunkte gibt, wo 10 Lux ausreichen, schon Veränderungen, messbare Veränderungen, sowohl auf hormoneller Ebene als auch auf der Verhaltensebene zu finden.
Erstaunlicherweise können wir den 100.000-fachen Helligkeitsunterschied zwischen dem Sonnenlicht und zum Beispiel einer Straßenlaterne nicht wirklich quantifizieren. Deswegen wissen wir normalerweise auch nicht, welche Lichtstärke gut oder schlecht für uns ist. Die Natur hat uns kein präzises Messorgan dafür mitgegeben, wie für die Lautstärke etwa. Licht ist überall da, wo es hell ist. Das klingt wie ein Karlauer, aber es beschreibt unsere Wahrnehmung. Es kann taghell sein oder vollmondhell oder laternenhell. Ausreichend jedenfalls, dass wir unsere Umgebung sehen können, dreidimensional und in Farbe. Alles andere ist Dunkelheit. Wenn man einmal von dem kurzen Intermezzo von Zwielicht und Dämmerung absieht. An dieser grundsätzlichen Empfindung von hell oder dunkel hängt unsere sogenannte innere Uhr, die dafür sorgt, dass im 24-Stunden-Rhythmus Herzschlag, Blutdruck und Körpertemperatur hoch und wieder heruntergefahren werden.
Wir haben als erstes einmal diese innere Uhr, die selbstständig tickt und die wird jeden Tag neu getaktet durch hell-dunkel auf den äußeren 24-Stunden-Rhythmus.
Dass man seine innere Uhr selbst umstellen kann, das weiß jeder, der mal einen Langstreckenflug um die halbe Welt absolviert hat. Doch auch ohne Zeitverschiebung braucht sie jeden Tag einen Impuls, um zuverlässig zu funktionieren. Und diesen Impuls liefert eben der Wechsel von hell und dunkel. Genauer gesagt, die innere Uhr des Menschen wird in der Abenddämmerung gestellt. Wenn die Sonne untergegangen ist, kommt das sagenumwobene Hormon Melatonin ins Spiel.
Melatonin ist im Wesentlichen erst einmal da, um dem Körper anzuzeigen, dass Dunkelheit ist. Und das ist die Information, die Melatonin an jede Zelle, auch des menschlichen Körpers gibt, dass Dunkelheit ist. Und das breitet dann wahrscheinlich ein Milieu im gesamten Körper, was es dem Gehirn ermöglicht, das zu tun, was es nachts machen soll. Fledermaus und Ratte geht auf Beutesuche, während der Mensch zum Beispiel schläft.
Aber was passiert, wenn es nicht mehr wirklich dunkel genug wird? Unter den Laborbedingungen ist es schwierig herauszubekommen, welche Lichtmengen sich auf den Schlaf und somit auf die Gesundheit auswirken. Die Patienten von Dr. Kunz jedenfalls können nicht mehr erholsam schlafen. Sie werden im Schlaflabor für 2 Nächte verkabelt. Das Ergebnis ist ebenso verblüffend wie vorhersehbar. Bei etwa einem Drittel der Patienten ist die innere Uhr kaputt. Und es sind immer Patienten, die die Nacht zum Tag gemacht haben. Mit Arbeit vor allem, manchmal auch mit Tanzen und Feiern. Aber möglicherweise auch mit der Straßenlaterne vom Schlafzimmerfenster.
Das ist wie eine Pendeluhr, die Sie sich vorstellen müssen. Wenn die mal hier und mal da, mal dort angestoßen wird, dann steht die in der Mitte still und macht gar nichts mehr. Und dann haben Sie so eine Nulllinie von allen körperlichen Variablen. Dann geht nichts mehr rauf und runter, dann gehen die Hormone nicht mehr im 24-Stunden-Rhythmus rauf und runter, die Herzaktivität nicht mehr, der Blutdruck ist völlig gleich. Und das ist ein starres System.
Wenn die innere Uhr stehen bleibt, kann sich der Körper selbst im Schlaf nicht mehr erholen. Die Folgen sind weitreichend. Gefährdet sind vor allem Schichtarbeiter.
Wir wissen ja mittlerweile, dass Schichtarbeiter ein erhöhtes Risiko haben, an eigentlich jeder Erkrankung zu erkranken, die wir kennen. Wir wissen das gut von Tumorerkrankungen, von Herzinfarkten. Wir wissen das von Depressionen, von Verdauungserkrankungen. Es ist nicht gut untersucht, was dahinter steckt. Ich vermute aber, dass das Durcheinanderbringen dieser inneren Uhr ist, die ein wesentlicher Faktor ist in der Entstehung dieser Erkrankung.
Die WHO hat Ende 2007 die Nachtschichtarbeit auf die Liste der möglichen Karzinogene gesetzt. Doch die Kausalkette von Licht, Melatonin, Schlaf und zum Beispiel Brustkrebs ist noch nicht lückenlos. Dieter Kunz weiß, es gibt keine einfachen Antworten.
Ich bin davon überzeugt, dass das Verschwinden der vollständigen Nacht für einen Teil der Bevölkerung schädlich ist, in dem Sinne, dass sie nachts qualitativ schlechter schlafen und dass sie teilweise auch zu wenig schlafen. Und der fehlende und qualitativ schlechte Schlaf hat sicherlich Einwirkungen auf eine ganze Reihe von Erkrankungen, die mit den Funktionen von Schlaf einhergehen.
Weil nun aber die Gesundheit keine reine Privatsache ist, gehören zum Forschungsverbund Verlust der Nacht auch Sozialwissenschaftler. Noch einmal Franz Hölker.
Also wenn viele Leute Schlafstörungen haben, kann man sich vorstellen, dass viele Leute vielleicht eine verminderte Arbeitskraft haben. Dass vielleicht mehr Leute krank werden und dass das auch zum Beispiel Kosten für unser Gesundheitssystem hat.
Darum arbeiten Lichttechniker aus dem Forschungsverbund, zum Beispiel vom Institut für Energie und Lichttechnik der TU Berlin, an intelligenten Beleuchtungssystemen.
Wenn es jetzt um Ökologie und Gesundheit geht, geht es oft darum, dass man auch maßgeschneiderte Spektren entwickelt, weil wir Menschen reagieren auf bestimmte Farbspektren sehr unterschiedlich und viele Insekten werden von UV-Licht, von Blauanteilen im Licht stark angezogen. Einige Wandervogelarten reagieren auf oranges, rotes Licht und werden desorientiert. Und so kann man dann je nach Risikoart zum Beispiel über bestimmte raumzeitliche Kontexte nachdenken, wie man da beleuchten sollte.
Für jeden Ort könnte es ein maßgeschneidertes Lichtkonzept geben. Für die Dorfstraße, für den Marktplatz oder einen Stadtpark. Wann wird Licht an- bzw. ausgeschaltet? Mit welchem Farbspektrum und welcher Beleuchtungsstärke?
Das Problem bei Regularien ist aber, dass wir gerade was den Einfluss auf Mensch und Natur angeht, noch sehr wenig wissen. Und da stehen wir am Anfang. In all diesen Disziplinen hat man ja jetzt sozusagen den Status quo des Wissens mal zusammengetragen, was man schon hat. Man kann also bestimmte Empfehlungen schon geben. Da weiß man schon ein bisschen was, aber das reicht noch nicht für wirklich gute Regularien.
Peter Hettlich ist da nicht so zaghaft. Er ist in Leipzig bei den Grünen. Und war bis zum letzten Jahr Bundestagsabgeordneter.
Der Witz ist, wir haben das ja heute schon. Schauen Sie mal, Werbeanlagen sind genehmigungspflichtig. Also die Kommunen haben heute schon einen Zugriff auf Werbeanlagen. Und ich glaube, dass es beispielsweise hier der Stadt Leipzig überhaupt kein Problem wäre, mit bestimmten beispielsweise Anliegern hier am Markt mal darüber zu unterhalten, ob das notwendig ist, dass Bräuninger beispielsweise die ganze Nacht seine Fassade beleuchtet. Die Beleuchtung vom Rathaus oder die Beleuchtung von Kirchen wird ab 12 Uhr nachts abgeschaltet. Das könnte man auch mit Privaten machen. Man könnte auch eine Satzung verabschieden, dass also man sagt, also bestimmte Werbetafeln werden dann eben halt nach Mitternacht abgeschaltet. Da guckt oder so keiner mehr hin. Es gibt mehr Handlungsmöglichkeiten, als man glaubt.
Eigentlich ist Straßenbeleuchtung Kommunal- und Ländersache. Dem Bund bleibt das Bundesemissionsschutzgesetz. Dort könnte man jetzt analog zum Beispiel zur technischen Anleitung Lärm eine technische Anleitung Licht auf den Weg bringen. Die Anhörung im Bundestag war ein erster zaghafter Schritt. Die Bedenken sind immer die gleichen.
Das war übrigens in der Anhörung im Petitionsausschuss das zentrale Thema, kam immer wieder die Frage, ja, aber wenn ich als Frau abends über die Straße gehe, es kann doch nicht sein, dass wir hier keine Straßenlaternen mehr haben dürfen. Darum geht's ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir die Straßenbeleuchtung abschalten, sondern wir wollen, dass die Straßenbeleuchtung dorthin leuchtet, wo auch das Licht gebraucht wird, nämlich auf die Straße und auf die Bürgersteige, wo die Menschen gehen und nicht an die Fassaden und nicht in den Himmel und nicht in die freie Natur.
Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Mondnacht von Josef von Eichendorff. In Jena gab es ein Experiment, um den Bewohnern einmal zu zeigen, was ihnen entgeht, wenn ihre Stadt taghell erleuchtet ist. Im vergangenen Jahr, dem Jahr der Astronomie, wurde in zwei Nächten das Stadtlicht abgedreht. Noch einmal der Astronom Günther Wuchterl.
Es war bei den sogenannten Galileo-Nächten, weil quasi zum 400. Geburtstag der ersten Nutzung des Fernrohrs am Himmel wurde das Licht ausgemacht, damit wieder die Sterne so sieht, wie Galileo sie über den Städten noch gesehen hat. Und die Stadt ist quasi in einem anderen Licht erschienen, in weniger Licht erschienen. Aber es war eigentlich ein sehr schönes Licht und es haben alle sehr gemocht. Man kann sagen, Sternlicht macht schön. Wenn wir jetzt allerdings das Sternlicht wollen, müssen wir weit weg vom Licht, um da dann im Dunkeln die Sterne anzuschauen.
Der Weg führt uns raus aus Jena, Richtung Süden, dann weg von der Hauptstraße in den Rheinstädter Grund. Drei Dörfer weiter geht es rechter Hand bergauf, fast schon ein Feldweg. Auf der Anhöhe keine Ortschaft, keine Straßenlaterne. Ein Höhenzug schirmt die sonst weithin sichtbare Lichtglocke von Jena ab. Hier oben ist es wirklich vollkommen dunkel.
Wir sind jetzt ungefähr 20 Kilometer von Jena auf einem Hochplateau, bisschen in der Höhe. Das Licht ist unten geblieben und wir haben jetzt hier reines Sternlicht. Ich schätze, dass man in Jena 100, 200, 300 Sterne sieht und hier jetzt werden wir so haben 5.000, 6.000, vielleicht sogar 7.000 Sterne.
Das Auge braucht eine Weile, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Doch mit jeder Minute tauchen scheinbar immer neue Sterne aus der Tiefe auf. Sie setzen sich klar voneinander ab. Und vom Südhorizont steigt, wenn auch blass, die Milchstraße auf. Kaum vorstellbar, dass dies nur noch ein schwacher Abglanz der einstigen Pracht sein soll. Doch die Astronomieprofis sind bereits vor einem halben Jahrhundert aus Europa weggegangen. In Lateinamerika haben sie weit entfernt von jeglicher Zivilisation auf einem Berg fast 3000 Meter hoch die europäische Südsternwarte gebaut. Denn dort in der chilenischen Atacama-Wüste trübt kein Staubkorn, keine Wolke und kein künstliches Licht den Blick auf das Firmament.
Das ist der perfekte Himmel. Es ist der perfekte Himmel und es ist unfassbar. Es ist alles voll mit Sternen und das Schönste ist eigentlich vielleicht die Ureinwohner dort. Die haben eben keine Sternbilder, sondern die benennen die dunklen Flecken vor der Milchstraße. Weil Sterne sind überall, es ist alles voll. Und das, was man markant sieht, sind die dunklen Flecken in der Milchstraße. Die haben die Namen, nicht mehr die Sterne.
Von diesem perfekten Himmel kann nur erzählen, wer ihn selbst gesehen hat. Er lässt sich mit keinem noch so modernen Verfahren abbilden, weder auf Papier noch am Computer. Nur unser Auge zeigt uns die Schönheit der Nacht. Das Sternenlicht schlägt eine Brücke in die Unendlichkeit. Von der Andromeda-Galaxie erreicht uns gerade ein schwacher Schimmer. Der hatte zuletzt vor 2,5 Millionen Jahren Kontakt mit der Nebelhaut eines Sterns. Dieses Licht erlaubt uns ein Tasten nach der Ferne, ohne das Risiko der Berührung. Es ist ein Erfahren vor dem Anstoßen.
Naja, ich kann nur eins sagen, wer diesen Himmel einmal erlebt hat, der weiß, ohne das möchte man eigentlich nicht gelebt haben. Wer das nicht gesehen hat, ist so wie ein Mensch, der ohne Sonnenuntergang gestorben ist, vielleicht.
Der Tod der Nacht. Die Schattenseiten des künstlichen Lichts. Feature von Sabine Frank. Redaktion Katrin Wenzel. Es sprach Rosemarie Fendel. Ton Dietmar Hagen. Schnitt Hans-Peter Runert. Regieassistenz Petra Bosch. Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2010.